HR Info Wirtschaft.
Mit Alexander Schmidt. Es ist das Prestigeprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums und hat einen großen Namen bekommen. Gaia X. Dahinter steht die Vision für einen europäischen Datenraum. Für einen Cloud-Service, der Daten sichern und bereitstellen soll, unabhängig vom Zugriff amerikanischer Großkonzerne oder der US-Regierung. Daten werden immer mehr zum zentralen Rohstoff unserer Wirtschaft. Wo sie abgelegt, verarbeitet und gesichert werden, entscheidet mit über die Zukunft von Millionen Unternehmen hierzulande. Noch befindet sich Gaia X in der Planungsphase, wurde auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung jetzt ausführlich diskutiert und soll schon Ende nächsten Jahres starten. Unser Thema in HR Info Wirtschaft. Wir alle kennen sie. Facebook, Amazon, Airbnb, die großen US-Konzerne sind Sinnbilder einer digitalen Wirtschaft, die nicht mehr so funktioniert, wie viele von uns das aus ihrer Kindheit kennen. Professor Boris Otto, Leiter des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik in Dortmund, beschreibt diesen Wandel so.
Wir sehen seit einigen Jahren einen großen Trend, den man vielleicht beschreiben kann mit einem Wandel von der Mechanisierung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert sehr stark gesehen haben, hin zu einer Digitalisierung. Ein wesentliches Merkmal dieser Entwicklung ist die Existenz und die Entstehung sogenannter Plattformen. Wir sprechen auch von einer Plattformökonomie. Plattformen kennen wir alle aus dem privaten Umfeld. Das sind beispielsweise Facebook oder Apple, aber auch Netflix beispielsweise.
Die Betreiber dieser Plattformen verdienen an Vermittlungsgebühren und an Werbung. Je größer so ein Netz, desto wertvoller und desto schwerer ist es für andere, in diesen Markt einzutreten. Ein Beispiel ist Google. Das Unternehmen nutzt die Suchanfragen seiner Nutzer, um den Suchalgorithmus ständig zu verbessern. Google gehört aber auch zu den ganz großen Cloud-Anbietern der Welt. Also jenen Datenmanagern, ohne die moderne Unternehmen kaum mehr auskommen. Kanzlerin Angela Merkel.
Das, was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten, auch von Wirtschaftsdaten, aber auch von Konsumentendaten, in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen zum Beispiel liegt. Ich habe nichts gegen fairen und freien Wettbewerb. Aber wir geraten damit in Abhängigkeiten, die wir vielleicht auf Dauer in unseren Wertschöpfungsketten nicht für richtig halten.
Spätestens seitdem die US-Regierung in Handelsfragen Druck auf Chinesen und Europäer ausübt, von Konflikt oder gar Krieg die Rede ist, seitdem haben viele Manager, Firmengründer und IT-Beauftragte hierzulande ein ungutes Gefühl, wenn sie daran denken, wer ihre Daten verwaltet. Es könnte einer der großen Cloud-Anbieter sein, Amazon, Microsoft, Google oder IBM. Das soll sich ändern.
Wir sind im Rückstand. Und es müssen erhebliche finanzielle Ressourcen eingesetzt werden, um die gute Speicherung und dann auch Verarbeitung, das ist ja nur der Ausgangspunkt, aber dann auch das Management mit diesen Daten, das Entwickeln von künstlichen Intelligenzalgorithmen mit diesen Daten, die Verknüpfung zu neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten erfolgt. Das müssen wir nach meiner festen Überzeugung, Sie müssen zumindest den Anspruch haben, in Europa können.
Dieser Anspruch ist angemeldet, hat einen Projektnamen. Gaia X lautet er. Eine europäische Datenarchitektur, von der insbesondere die kleineren und mittleren Firmen profitieren sollen, sagt Angela Merkel.
Es kann schon sein, dass ein Mittelständler glaubt, er kennt seine Daten. Das ist schön. Aber er weiß nicht, was er in der Kombination mit den Daten seiner Nachbarn, anonymisiert natürlich, noch alles zusammen mit seinen drei Nachbarn an neuen Wertschöpfungsketten aufbauen könnte. Und wenn wir uns dieses Element der Wertschöpfung sozusagen aus der Hand nehmen lassen, dann wird das für den Industriestandort Deutschland eine böses Erwachen geben.
Soweit soll es nicht kommen, das hat sich die Bundesregierung mit Gaia X vorgenommen. Ab dem nächsten Jahr soll dieses Projekt eine europäische Antwort liefern. Es könnte die vielen Anbieter von Cloud-Diensten zusammenführen, sagt Professor Boris Otto vom Fraunhofer Institut in Dortmund.
Das Ziel muss es sein, dass wir, ich sag mal, keinen Moloch gründen, also keine zentrale Euro-Cloud, sondern dass wir eine Organisation schaffen, die es erlaubt, bestehende Cloud-Plattformen intelligent miteinander zu verbinden. Denn wir müssen ja die Realität anerkennen, was ja auch gut ist, dass viele Unternehmen ihre eigenen Cloud-Plattformen haben, Cloud-Lösungen nutzen. Und ich glaube, der große Mehrwert kann sein, wenn wir das, was besteht und was dazukommt, verbinden, anstatt jetzt einen neuen Moloch zu kreieren, der zentralistisch wirken würde. Und dafür brauchen wir eben, sagen wir mal, eine Infrastruktur, die bereitgestellt wird. Und das muss von Anfang an eine europäische Organisation sein, die diese Basisdienste, die es benötigt, um bestehende Cloud-Plattformen zu verbinden, auch bereitstellt.
So sieht es auch Sebastian Ritz, Gründer und Geschäftsführer des Cloud-Anbieters Inovo in Frankfurt.
Gaia ist ja ein Projekt, was über Standards versucht, jetzt nicht eine neue Cloud zu bauen, sondern bestehende Cloud-Lösungen zu vernetzen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Idee zum Vorteil von mittelständischen Unternehmen. Gaia X erfindet auf keinen Fall irgendeine neue Cloud.
Tausende oder gar Millionen Server, also Rechenzentren, könnten bei dem Gaia X-Projekt zu einem sogenannten Hyperscaler zusammengeschlossen werden. Damit ist ein Netzwerk von Big Data gemeint, das den Nutzern enorm viel Leistung und Geschwindigkeit bereitstellt. Der Staat wäre mit von der Partie, sagt Professor Boris Otto, allerdings eher im Hintergrund.
Der Staat hat mehrere Rollen zu tun, die aber unabhängig von dem Betrieb sind. Das eine ist, er ist in gewisser Weise natürlich auch Nachfrager durch die öffentliche Hand, die natürlich auch Daten auf Cloud-Architekturen halt verwalten möchte. Und er sollte dann eben halt das Gaia-X-Angebot möglichst auch nutzen. Und auf der anderen Seite hat der Staat die Möglichkeit, durchaus bestimmte Standards, bestimmte Datensouveränitätsstandards einfach auch einzufordern, wenn er selber eben halt Cloud-Dienste nutzt. Und er kann letzten Endes halt auch den regulativen Rahmen beeinflussen, so dass man perspektivisch im digitalen Binnenmarkt in Europa Dinge wie Daten- und Cloud-Souveränität einfach auch tatsächlich pflichtmäßig fordert und letzten Endes hier auch vorschreibt.
Sebastian Ritz zur Rolle des Staates bei Gaia X.
Wir gehen auch davon aus, dass es bestimmte Basisdienste geben wird, die betrieben werden müssen, zum Beispiel Identitätsmanagement, also damit man sich einfach einloggen kann in solche Systeme. Auch dafür werden wir wahrscheinlich den Staat als Rahmen brauchen, ja, aber er wird nicht selber als Cloud-Provider auftreten.
Der Staat wird auch in der Hinsicht gebraucht, dass er einen rechtlichen Rahmen schaffen muss, der die Cloud-Nutzung regelt. Wie so oft gibt es weltweit ganz unterschiedliche Regeln. In einer globalisierten Wirtschaftswelt ist das für die Firmen mit einigen Risiken verbunden, erklärt Professor Boris Otto vom Fraunhofer-Institut.
Es gibt eine sehr konkrete rechtliche Rahmenbedingung, den US Cloud Act. Ein Gesetz des amerikanischen Kongresses, der amerikanische Cloud-Plattformbetreiber dazu zwingen kann, bei Bedarf Zugriff auf Daten zu gewähren, selbst wenn der Betrieb dieser Plattformen außerhalb der USA erfolgt. Und wenn wir uns das anschauen, dann muss man einfach feststellen, dass die Souveränität, was mit den eigenen Daten geschieht, also wer darauf zugreifen kann, offensichtlich nicht gewährt ist, wenn ich gemäß dieser Gesetzeslage als europäisches Unternehmen, als deutsches Unternehmen meine Daten bei einem amerikanischen Anbieter speichern und verarbeiten lasse. Und wenn ich das nicht will, also wenn ich meine Kontrolle selbst behalten will, dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir eigene Cloud-Angebote schaffen, die eben Daten- und Cloud-Souveränität ermöglichen.
Sebastian Ritz von Inovo Cloud sagt,
wenn Sie heute Daten einfach in die Cloud schieben, ist das nicht datensouverän, weil Sie zum Beispiel nicht sagen können, nach 5 Daten werden aber meine Daten gelöscht. Das können Sie heute nicht sagen. Das passiert nicht einfach so. Und bei den US-Cloud-Providern ist es oft sogar intransparent, was mit Ihren Daten passiert. Oft sind wir ja als Kunden, sind wir ja eher ein Produkt als Kunde. Das heißt, die Daten, die ich da gebe, werden ja verwertet, ohne dass ich es weiß. Das heißt, Datensouveränität heißt wirklich ganz einfach, meine Daten, wer kriegt die, wie lange und wozu. Das dürfen Sie bestimmen. Und dafür soll es bei Gaia auch Lösungen geben, sodass dass man als Kunde, als Unternehmen genau sagen kann, was mit diesen Daten passiert und dass ich das auch nachvollziehen kann.
Das wäre gegenüber der jetzigen Situation ein enormer Sprung. Denn heute gibt es nur wenige Anbieter und die kommen fast alle aus den USA, unterliegen einer ganz anderen Gesetzgebung, die auch für die deutschen Firmenkunden mitunter existenzgefährdend sein könnte, so zumindest die Befürchtung vieler Mittelständler. Susanne Demel, Leiterin des Geschäftsbereichs Recht und Sicherheit beim Branchenverband Bitkom.
Die Sorge, die dahinter steht, ist, man hat teilweise keine Alternative. Teilweise ist es auch schwer, wenn man mit sehr großen Datenmengen bei einem Anbieter ist, die dann von da auf einen anderen wieder zu übertragen. Das ist sehr umständlich und wird einem teilweise auch nicht so leicht gemacht von den Anbietern. Und dann kann es schon zu einer Einschränkung der Datensouveränität kommen. Ein weiteres Problem ist so ein bisschen, dass die Rechtslage, die internationale Rechtslage, wann Geheimdienste oder andere Sicherheitsbehörden auf welche Daten zugreifen können, etwas unklar ist und auch wie da zum Beispiel das amerikanische und das europäische Recht, aber auch andere Rechtslagen zusammenspielen und harmonieren und das schafft auch eine gewisse Unsicherheit im Markt.
Und diese Unsicherheit ist für kleinere und mittelgroße Firmen ein Problem, da sie ihre immer größer werdenden Datenmengen in irgendeiner Form organisieren müssen. Tobias Kollmann, Professor für Unternehmertum an der Uni Duisburg-Essen.
Auszuschließen ist grundsätzlich gar nichts, ja. Und wir sehen ja durchaus, wie auch digitale Marktmacht missbraucht werden kann. Dem ist ein Riegel vorzuschieben und eine Unabhängigkeit im Rahmen einer zentralen digitalen Infrastruktur kann da sicherlich nur hilfreich sein. Ich glaube auch, dass wir gerade in Europa hier auch mal ein Zeichen setzen müssen, dass wir selber etwas auf die Beine stellen können. Und zwar nicht nur aus einem Land heraus, sondern tatsächlich für einen digitalen Datenraum Europa. Denn jedes Land in Europa für sich genommen ist schlicht und ergreifend zu klein. Wir müssen mit einem europäischen digitalen Datenraum gegen die Datenräume aus den USA und aus Asien in irgendeiner Art und Weise ein Gegengewicht aufbauen, um eben dann gar nicht erst die Gefahr aufkommen zu lassen, dass dort jemand auf den Knopf drückt, die Daten absaugt oder beispielsweise politisch dazu verpflichtet wird, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Oder eben aufgrund von Wettbewerbsideen oder an der Stelle sozusagen Abwehrmechanismen vielleicht ein bisschen die Leistung drosseln oder tatsächlich auch mal eine Cloud sperren oder was auch immer da in den Szenarien vorstellbar ist. Ich glaube, dass wir uns schlicht und ergreifend in den Szenarien hier absichern können, wenn wir eben eigene digitale Infrastruktur anbieten können.
Das ist einer der Gründe, warum es im deutschen Mittelstand einige Vorbehalte gegenüber dem Cloud Computing gibt, sagt Sebastian Ritz.
Gerade die kleinen Firmen sind extrem vorsichtig, was Cloud anbelangt. Dabei ist Cloud eigentlich extrem wichtig, wenn wir über Innovationen reden oder über Digitalisierung. Ohne Cloud geht das halt eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen sind wir da irgendwo gefangen. Ja, wenn wir über KI reden, da geht es um Daten. Daten werden jetzt überall produziert, ob das intelligente Fahrzeuge sind, intelligente Häuser, Autos, alles produziert massenhaft Daten. Diese Daten müssen verarbeitet werden und dann entsteht sowas wie eine Datenwirtschaft. Und dafür ist GAIA-X gedacht, dass wir so eine Datenwirtschaft fördern und dass wir auch den Mittelständlern Zugänge dann zu solchen Providern ermöglichen, die sie selber gar nicht haben. Ja? Und das ist die Idee von GAIA.
Sören H. Info Wirtschaft. GAIA-X, die europäische Datencloud, ist unser Thema. Wir haben es gehört, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen stellt die Frage, was sie mit ihren Daten machen sollen, vor große Herausforderungen. Peter Knuth von der IT-Beratung Brandt und Partner in Aschaffenburg betreut genau diese Firmen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, welche Vorteile das Cloud Computing ihnen bringt.
Die Hauptvorteile liegen sicherlich darin, dass ich mich um die Pflege, um den Support, um die Weiterentwicklung etc. der Systeme überhaupt nicht kümmern muss. Der Anbieter stellt mir diese gesamte Infrastruktur bereit. Die Software ist leicht erlernbar, sie ist browserbasiert. Die Kehrseite der Medaille ist, dass ich natürlich von diesem Anbieter auch ein Stück weit abhängig bin, dass ich es nicht mehr in der Hand habe, Entwicklungen selbst zu steuern, Entwicklungen selbst anzustoßen. Und gewisse Prozesse im eigenen Unternehmen muss ich an die Software unter Umständen anpassen und kann sie eben nicht mehr nach meinen Abläufen gestalten, sondern muss mich an die Software anpassen.
Wenn ich jetzt als Mittelständler einen Anbieter suche, muss ich da zwangsläufig auf einen der großen amerikanischen zugreifen oder gibt es da beim Thema Cloud auch Alternativen?
Es gibt in Europa mittlerweile schon einige Alternativen, aber letztendlich in einem großen Stil kommt man an den großen amerikanischen Anbietern nicht vorbei. Das Spektrum an Lösungen, was in einer Amazon Cloud verfügbar ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und da gibt es im Moment in Europa meines Wissens zumindest keinen, der da auch nur ansatzweise mithalten kann.
Wo liegen denn die Gefahren oder die Schwachpunkte im Datenaustausch? Ich schicke ja meine Daten hin und her, bin im Austausch mit Kunden oder auch mit Konkurrenten. Wo sind da die Schwachpunkte?
Wenn die Daten von einem System in das nächste übertragen werden oder auch von mir zu Hause, vom Bildschirm in die Systeme, kommt es darauf an, wie die Daten verschlüsselt werden und dass sie sicher verschlüsselt übertragen werden. Das ist das A und O. Und das ist auch das Herzstück einer jeden Lösung, unabhängig davon, ob es über externe Rechenzentren läuft oder über eine klassische Cloud-Lösung.
Wir haben über die großen amerikanischen Anbieter in diesem Markt gesprochen. Wäre es denn für die Unternehmen hierzulande von Vorteil, wenn sie ihre Daten in einer europäischen Cloud ablegen könnten?
Ich bin im Moment noch skeptisch, dass es überhaupt europäische Anbieter schaffen werden, Google und Amazon Paroli zu bieten. Grundsätzlich wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn es eine europäische Lösung geben würde. Nur sehe ich im Moment gerade hier in Europa und speziell auch in Deutschland die Projektentwicklungszeiten als einen riesen Hemmschuh an. Also alle Projekte, ob sie im Bau sind oder in sonstigen Entwicklungen sind, dauern hier sehr, sehr lange. Und insofern weiß ich nicht, ob der Zug nicht schon ein Stück weit abgefahren ist.
Sagt Peter Knuth von der IT-Beratung Brandt und Partner in Aschaffenburg.
HR Info Wirtschaft.
Die Europäer wollen der Macht der großen amerikanischen Cloud-Anbieter etwas entgegensetzen mit ihrem Projekt Gaia X. Dabei spielt der sogenannte Cloud Act vom 23. März 2018 eine große Rolle. Damit kann die US-Regierung Cloud-Anbieter zwingen, Kundendaten herauszurücken, sollte zuvor ein unabhängiger Richter einen entsprechenden Haftbefehl ausgestellt haben. Ob das im Zweifel dann auch so sein wird oder am Ende auch ohne Richter erfolgen könnte, ist für viele eine große, ungeklärte Frage. Zumal es Spekulationen zufolge allein bei Microsoft tausende geheime Anfragen von Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden in nur einem Halbjahr in den USA gibt. Und Microsoft ist nur einer von vielen US-Cloud-Anbietern. Sebastian Ritz vom Frankfurter Cloud-Anbieter Innovo diskutiert mit seinen Kollegen und Kunden unterschiedliche Szenarien.
Da kann es mal eine Präsidentenentscheidung geben, an der Amazon abzuschalten oder den besonders teuer zu machen. Ja? Und deswegen muss man sich als Unternehmer schon überlegen, mit welchen Daten und wie groß die Abhängigkeit von amerikanischen Cloud-Providern sein soll, weil es ist ein Risiko, was man nicht mehr ignorieren kann. Und deswegen ist auch Gaia X fördert halt so einen föderalen Ansatz. Das heißt, wir wollen nicht gegen die US-Cloud-Provider, die können auch daran teilnehmen, aber wir wollen die Transparenz schon so herstellen, dass es ganz klar ist, dass jedem klar ist, wie zum Beispiel Datensouveränität, wird die jetzt erfüllt von einem US-Anbieter oder nicht oder von einem deutschen Cloud-Anbieter, dass diese Transparenz auch für mittelständische Firmen klar ist, wenn sie sich zu einem Cloud-Provider begeben.
Klare Spielregeln, ein einheitlicher Rechtsrahmen, das sind zentrale Bausteine der Gaia-X-Architektur, zu der auch gehört, dass sie nicht eine große Cloud sein wird, neben Amazon oder Microsoft, vielmehr ein Rahmen für sehr viele Clouds, sagt Professor Boris Otto.
Weil das Internet an sich, aber auch das Internet der Dinge, in seinem Design, in seinem Entwurf, in seiner Architektur sehr dezentral aufgestellt ist. Und deshalb ist auch das Ziel von Gaia X, dass wir ein Netzwerk aus verteilten Cloud-Infrastrukturen, Cloud-Plattformen schaffen, was eben der Natur der Sache viel gerechter wird. Die Daten entstehen dezentral, beispielsweise in der Fertigung in Maschinen oder bei der Logistik in LKWs oder der Mobilität in unseren eigenen Fahrzeugen. Und es macht gar keinen Sinn, alle diese Daten komplett in einem zentralen Cloud-Speicher vorhalten zu wollen, sondern wir müssen intelligent abwägen, welche Dinge lokal gehalten werden, welche dann in eine zentrale Instanz synchronisiert werden.
Dass diese unterschiedlichen Clouds also am Ende nahtlos zusammenarbeiten. Ende nächsten Jahres sollen die ersten Firmen unter dem Dach von Gaia X starten.
HR Info Wirtschaft.
Die europäische Datencloud Gaia X ist nur ein Baustein in der Digitalstrategie der Bundesregierung. Der Kapitalismus ist auf dem Weg hin zu einem digitalen Kapitalismus. Philipp Stab ist Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihn habe ich gefragt, was den digitalen Kapitalismus vom Kapitalismus unterscheidet, den wir bislang kannten.
Der digitale Kapitalismus ist ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren zunehmend der Öffentlichkeit Verwendung gefunden hat und wo es im Grunde genommen darum geht, einen neuen Typus von Unternehmen, die wir üblicherweise als Google, Apple, Facebook, Amazon und dergleichen thematisieren, aber auch noch andere. Es geht dabei darum zu fragen, ob wir es da mit einem neuen Typus von Unternehmen zu tun haben, der sozusagen auch für eine andere Art des Wirtschaftens steht. Und der zunehmend, das ist die interessante Verbindung zu Gaia X, so etwas wie die basalen Infrastrukturen unserer digitalen Gesellschaft liefert. Sie sehen das etwa bei allen großen Digitalkonzernen im Moment, dass die sehr stark sozusagen in Cloud-Speicher investieren, aber auch in Anwendungen künstliche Intelligenz, alles Dinge, die sie sozusagen als basale Infrastrukturen der digitalen Gesellschaft beschreiben können. Und da ist Gaia X jetzt ein Beispiel dafür, dass sozusagen der, man könnte sagen, vielleicht unternehmerische Staat in Europa so langsam aufwacht und auch bereit ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um sozusagen auch im Sinne der digitalen Souveränität, heißt es dann ja immer, in die Infrastruktur zu investieren.
Wir kennen das ja schon von den großen Konzernen der Vergangenheit. Die hatten ja auch zum Teil eine marktbeherrschende Stellung. Was ist an Google, Facebook, Microsoft und all den anderen anders? Was unterscheidet sie?
Die Situation, die wir im kommerziellen Internet haben, ist keine von einzelnen Monopolen. Also zwar hat Google sowas wie ein Monopol auf die Internetsuche, aber wenn man diese Unternehmen als sozusagen Ökosysteme mit all ihren verschiedenen Anwendungen, zu Google zum Beispiel gehört ja auch Android und Google Maps und alle möglichen anderen Dinge, wenn man die so betrachtet, dann sieht man, dass die es nicht so sehr sozusagen mit einem Produzenten- oder Angebotsmonopol zu tun haben, sondern wir haben es mit sowas wie einem Handelsmonopol zu tun. Das heißt, diese Unternehmen sind eigentlich zunehmend das Gleiche wie die Märkte, die sie bespielen. Deswegen spreche ich in dem Zusammenhang auch von Märkten in Privatbesitz.
Sie nennen es Märkte in Privatbesitz. Jetzt haben wir ja eine Welthandelsorganisation. Es gibt gewisse Spielregeln, auf die wir uns in den vergangenen Jahrzehnten verständigt haben, die den Kapitalismus als Ganzes schützen sollten. Ist der Wettbewerb jetzt ein Stück weit ausgeschaltet?
Der Wettbewerb findet im Kontext des kommerziellen Internets, der Plattformökonomie, statt unterhalb der entscheidenden Schwelle der Macht sozusagen. Also auf den Märkten, die das gleiche sind wie diese Unternehmen, also zum Beispiel auf Amazon, findet natürlich schon ein starker Wettbewerb statt. Dieser Wettbewerb kann aber von diesen Unternehmen immer so gestaltet werden, wie es sozusagen gerade ihren geschäftlichen Interessen entspricht, weswegen wir ja jetzt auch zunehmend im Kontext des Kartellrechts zum Beispiel Diskussionen darüber haben, wie man eigentlich sozusagen die Neutralität dieser Art von marktgleichen Unternehmen gegenüber kleineren Dritthändlern zum Beispiel auf E-Commerce-Plattformen oder den Anbietern irgendwelcher Apps in den App-Stores von Google und Apple, wie man Neutralität dieser Märkte gegenüber diesen Drittanbietern gewährleisten kann.
Sie haben ja beschrieben, dass es unterhalb dieser Monopolisten durchaus Wettbewerb gibt. Aber wie schaffen wir nicht nur unterhalb dieser Monopolisten wieder Wettbewerb? Also wie können wir diese Monopolisten wieder in den Wettbewerb schicken?
Das ist verhältnismäßig schwierig. Also stellen Sie sich vor, wie kriegen Sie sozusagen im Bereich der sozialen Medien eine echte Konkurrenz hin? Sind 50 Facebooks besser als ein Facebook? Ich glaube, da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, wenn man da sozusagen mit so einer klassischen Wettbewerbsbrille drauf guckt. Ich finde etwas anderes wesentlich interessanter. Wir haben uns als Gesellschaft ja sozusagen bestimmte Ziele gesetzt, zum Beispiel die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Was wir jetzt im kommerziellen Internet sehen, ist, dass sozusagen dieses Modell der kontrollierten digitalen Märkte, wie es diese Unternehmen perfektioniert haben, dass dieses Modell, das möglich macht, wirtschaftliche Zusammenhänge relativ effektiv und der Möglichkeit nach auch nachhaltig zu gestalten. Und ich würde sagen, was eigentlich die Lehre aus dieser Entwicklung ist, ist, dass wir sozusagen uns das anschauen sollten und uns fragen sollten, wie wir das zum Beispiel im Bereich der Energiewirtschaft, im Bereich des Transportwesens und dergleichen im Dienste sozusagen der demokratischen Selbstkontrolle einsetzen. Also wir müssten eigentlich darüber sprechen, wie wir sozusagen öffentliche Kontrolle über konzentrierte Märkte gewinnen können und nicht, wie wir diese Märkte wiederum zerstreuen können.
Es läuft ja in vielen Ländern eine Diskussion über die Zerschlagung dieser Konzerne. Wäre das denn überhaupt noch möglich? Allein das Beispiel Microsoft zeigt uns ja, Stichwort Betriebssystem Windows, dass die halbe Welt ja davon abhängig ist. Ginge das denn überhaupt?
Ja, sie würden in dem Fall ja wahrscheinlich sozusagen bestimmte operative Einheiten einfach voneinander trennen. Zum Beispiel könnten Sie sich überlegen, dass Sie die Akquisition von WhatsApp durch Facebook wieder rückgängig machen. Ich bin da verhältnismäßig skeptisch, was die langfristigen Effekte davon angeht. Microsoft selbst war ja mal vor langer Zeit Teil eines recht umfangreichen Kartellverfahrens und ist heute mächtiger denn je. Aber sozusagen möglich ist das natürlich im Prinzip immer. Es scheitert im Moment hauptsächlich am politischen Willen und daran, dass man in Deutschland auch aus nicht aus schlechten Gründen, sondern auch aus guten Gründen erstmal darauf wartet, was eigentlich genau die USA kartellrechtlich hinsichtlich der Frage von Zerschlagung zum Beispiel mit diesen Unternehmen, sagen wir in den nächsten 2 Jahren machen werden.
Kommen wir nochmal zurück zur neuen Qualität dieses digitalen Kapitalismus. Was können wir von diesen Unternehmen, die diesen digitalen Kapitalismus ein Stück weit ja repräsentieren, was können wir von denen lernen?
Wir können von denen lernen, dass digitale Technologien das ganz offensichtlich möglich machen, durch die Vernetzung, die sie ermöglichen, Märkte tatsächlich aktiv zu gestalten. Und es ist etwas, was wir sozusagen heute eigentlich mehr denn je brauchen, denn die Idee, dass wir zum Beispiel eine sozial-ökologische Transformation hinkriegen, ohne sozusagen Märkte auch tatsächlich zu steuern, die halte ich persönlich für verhältnismäßig naiv. Das können wir an denen lernen, das heißt aber nicht, dass die das machen, nicht wahr? Der Witz ist, dass wir sozusagen dann dabei mit Unternehmen zu tun haben, die diese Art von Marktmacht einsetzen zu reinen Profitinteressen, während es doch eigentlich ein Möglichkeitsfenster dafür wäre, auch im politischen Sinne zu gestalten.
Warum tun sich so viele Menschen schwer mit dem Wandel zu einer digitalen Wirtschaft?
Ich weiß gar nicht, ob sich so viele Leute damit so schwer tun. Mein Eindruck ist das nicht unbedingt. Die Leute machen halt nicht jeden Quatsch mit. Für Apple bedeutet der Wandel zur digitalen Wirtschaft, dass wir uns jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, obwohl unser altes iPhone noch funktioniert und wir von dem alten iPhone schon nur 50% der Kapazität nutzen, weil uns das reicht. Ich würde deswegen nicht sagen, weil die Deutschen das nicht machen, sind die Digitalisierungsverweigerer.
Sagt Philipp Stab, Professor für Soziologie an der Humboldt-Uni in Berlin und Autor des Buches Digitaler Kapitalismus. Gaia X, die europäische Cloud als Antwort auf die großen US-Konzerne, die auch diesen Markt völlig beherrschen. Das Thema in hr-info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.